ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Wenn du gar keine Hoffnung mehr hast, dann wirst du auch nicht mehr handeln.
Genau, und deshalb glaube ich, dass der Glaube und die Hoffnung auch antreibend sein können, dass sie uns auch weiterbringen können.
Trotzdem würde ich widersprechen, dass die Hoffnung und der Glaube allein nicht reicht, sondern die Hoffnung und der Glaube braucht eine gewisse Chance der Realisierung.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute: Warum gibt es Gott?
Hallo, wie schön, dass Sie, dass ihr da seid zu einer neuen Folge Tee mit Warum.
Grüß Gott.
Was für eine tolle Begrüßung, ja, Sebastian.
Passend zum Thema.
Sehr passend. Wir befassen uns heute mit dem Glauben und fragen uns, warum gibt es Gott?
Darüber sprechen wir mit der Regionalbischöfin Petra Bahr und wir schauen in die Philosophiegeschichte und beschäftigen uns mit
Edith Stein.
Und wir haben auch wieder eine andere Seite und die kommt dieses Mal von Daniel Schmidt, dem mittlerweile relativ bekannten Barbesitzer aus Hamburg. Jedenfalls Daniel Schmidt vom Elbschlosskeller.
Aus Hamburg, genau, da freuen wir uns drauf. Du, Sebastian, die Frage, die sich ja jetzt aufdrängt, ist, warum hast du gesagt, grüß Gott? Bist du so ein gläubiger Mensch?
Ja, ich bin gar nicht gläubig. Also ich glaube sogar, dass mein Leben ein relativ gottloses Leben bisher war. Also zum einen, ich bin ja in der DDR geboren, da bis auf wenige Ausnahmen haben das die Leute da nicht so mit der Religion gehalten. Ich war nie bei einem Gottesdienst, auf jeden Fall nicht bewusst, vielleicht als Kind mal bei so einem evangelischen oder sowas, aber habe damit auch nichts zu tun und komme ja auch aus einer politischen und auch philosophischen Tradition, ja, doch weitgehend marxistisch, bei der Religion ja auch eher kritisch bis sehr kritisch gesehen wird. Also ich bin eigentlich recht unbefleckt, was Gott angeht.
Das ist interessant, dass wir natürlich durch unser soziales Umfeld als Kinder schon total geprägt davon sind, wie wir später mit dem Glauben umgehen. Also ich habe eine andere Geschichte. Ich bin getauft worden. Ich habe auch die Konfirmation mitgemacht in der Kirche. Ich war sogar im Kirchenchor als Kind und mein Opa und meine Oma haben immer mit mir gebetet. Ich habe dieses Gebet auch immer noch in meinem Kopf. Ich bin klein, da war ich auch wirklich sehr, sehr klein. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und diesen Gedanken, den sehe ich heute sehr kritisch. Ich möchte gerne, dass viele Menschen in meinem Herzen Platz haben und nicht nur Jesus allein, obwohl vielleicht lernen wir ja nachher, dass wenn Jesus in meinem Herzen lebt, dass dann auch alle anderen da Platz finden, who knows. Aber ich bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten, ich bin nicht mehr Kirchenmitglied, aber ich fühle schon ja so ein Bedürfnis oder so ein Wunsch nach spiritueller Verbindung mit anderen Menschen, aber unabhängig von einer bestimmten Religion. Also ja, ich praktiziere ja auch Yoga und meditiere recht viel und habe dann schon auch das Gefühl, dass ich auf jeden Fall eine Verbundenheit mit Menschen fühlen kann, die vielleicht nicht unbedingt so erklärbar sind, also für mich zumindest. Wahrscheinlich können mir NaturwissenschaftlerInnen sagen, da passiert Folgendes in deinem Gehirn und deshalb ist das so. Ich wünsche mir aber, dass da mehr ist.
Interessanterweise beschäftigt mich das Transzendentale in den letzten Jahren auch mehr. Ich weiß nicht, ob es am zunehmenden Alter oder so liegt, aber während ich vorher doch sehr streng, also historisch materialistisch, aber eben auch materialistisch auf die Welt geblickt habe, also mich eher mit dem Irdischen und dem Immanenten auseinandergesetzt habe, ist es doch jetzt so, dass mich schon mehr die Fragen auch nach Endlichkeit, Unendlichkeit, auch Vergänglichkeit, auch die Vergänglichkeit des eigenen und des Selbst, dass mich das doch mehr und mehr beschäftigt. Und da lande ich dann unweigerlich immer bei der Frage, aha, gibt es also etwas über das, was ich begreifen kann, anfassen kann, hinaus doch etwas? Ich bin eher immer noch weiterhin skeptisch, aber beschäftige mich schon mehr und mehr mit der Frage, was ist das für ein Konzept, Gott oder Religion? Aber ich bleibe auch eher bei dieser Gottfrage und finde es deswegen wundervoll, dass wir eine Folge dazu machen.
Finde ich auch. Ich bin sehr gespannt darauf, was noch gerade so ein bisschen hervorsticht, ist, dass du sagst, dass je älter du wirst, und wir haben ja in der letzten Folge über den Tod gesprochen, der Tod rückt näher, vielleicht sehen wir uns dann auch so nach einer Gewissheit, dass es doch irgendwie weitergeht oder sowas. Also ich sehe das, glaube ich, bei vielen Leuten, dass sie, je älter sie werden, sich dann doch wieder dem zu wenden, was sie vielleicht früher mal gelernt haben oder so. Also meine Mutter zum Beispiel hat immer gesagt, den Gott an sich, so einen alten Mann sieht sie nicht. Sie hat das Gefühl, Gott ist in uns und um uns herum. Damit kann ich total was anfangen. Ich weiß nicht, wie sie es heute sehen würde. Heute als ältere Frau, die ja hoffentlich noch lange bleibt, aber sich natürlich anders mit dem Tod auseinandersetzt als junge Menschen.
Ich denke, das ist auch schon eine der wesentlichen Funktionen von so einem Konzept wie Gott, dass es eine Antwort auf die eigene Endlichkeit gibt und auch die Möglichkeit zumindest offenbart, dass es auch ein Jenseits geben kann. Und je näher du dann dem Tod rückst und je älter du wirst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du irgendwann oder dass du bald sterben wirst, desto näher stellt sich natürlich für dich die Frage, ob es auch ein Leben danach gibt oder was dann passiert mit dir. Also das eine ist ja, Gott und Religion zu nehmen, um das Unerklärliche zumindest ansatzweise erklären zu können. Ein anderer Punkt, der sich ja immer auf Gott und auch Religion bezieht, ist die Frage nach Werten, also auch sowas wie universelle Werte. Also da stellt sich ja schon die Frage, inwieweit auch in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, also in der säkularen Gesellschaft, auch Werte ein Stück weit verloren gehen, wenn Religion verloren geht. Wie siehst du das?
Also ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Religion braucht oder Religionen braucht und bestimmte Ideen davon, wie Gott oder wie der Glaube zu funktionieren hat. Also Gott muss ja gar nicht funktionieren, ne? Der möchte ja, oder diese Instanz möchte ja vielleicht auch gar nicht, dass wir funktionieren. Ich glaube, dass es ethische Fragen sind, die wir auch unabhängig von Religion verhandeln können. Werte müssen unabhängig von Religion funktionieren können. Und in der jüdisch, in der christlichen Tradition gibt es Gebote, auch in allen anderen Religionen gibt es Regeln und Gebote, die wir befolgen sollten. Und der christliche Glaube, der sagt aber, soweit ich das weiß, das können wir Petra Bahr gleich fragen, unsere Expertin, dass wenn man das nicht unbedingt schafft, also Jesus sagt, wenn du das nicht schaffst, dann kannst du dich auch darauf konzentrieren, Gott zu folgen, Gott zu ehren, und auch dadurch erlangst du sozusagen den Status, den sich Gott für dich wünscht.
Was sagt die Philosophie?
Und wir sprechen heute mit Petra Bahr. 1966 geboren, Theologie und Philosophie studiert, war Kulturbeauftragte des Rats der Evangelischen Kirche Deutschlands. Sie ist seit 2017 Regionalbischöfin für den Sprengel Hannover in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und sie ist auch Kollegin, denn sie ist Podcasterin hier beim NDR, nämlich bei NDR 1 Niedersachsen macht sie seit 2023 den Podcast Bleib Mensch. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Petra. Bleib Mensch. Wie bleibt man denn Mensch?
Das ist eine Frage, die so viele Podcast-Runden beschäftigt, dass ich nur dazu einladen kann, das mal zu hören. Aber es ist in der Tat eine ganz wesentliche Frage, wie man Mensch bleiben kann angesichts der vielen Entmenschlichungserfahrungen und der Entfremdungserfahrungen und vielleicht auch einem Ideal vom Menschsein, dem man selber gar nicht entspricht.
Und welche Rolle kann da jetzt Gott spielen?
Das ist eine Frage, die die ganze Welt auf unterschiedliche Weise beschäftigt. Für mich von innen als religiöser Mensch, als Christin ist es so, dass die Tiefe und der Grund meines Lebens und auch die Horizontbestimmung eben durch das bestimmt ist, was wir Gott nennen, mit den Überlebensgeschichten, die vor dem Hintergrund der Bibel theologisch weitererzählt werden. Nicht im Sinne eines alten Manns mit Bart, der dafür sorgt, dass die Dinge nicht ganz aus den Fugen geraten. Das ist ja so eine Vorstellung, die viele Menschen noch haben, ganz besonders die religiöse Menschen für dumme, etwas hinterwäldlerische Wesen halten, sondern als, ich würde es mal so beschreiben, als mitgesetzter Horizont des Menschlichen von uns allen und eben nicht nur der Gegenwart, sondern der Vergangenheit und der Zukunft.
Gott bekommt ja in einigen Religionen eine Gestalt, ne? Dieser alte Mann mit Bart. Also das ist ja ein Bild, was sich irgendwann mal durchgesetzt hat.
Leider, ja.
Braucht Gott eine Gestalt?
das Göttliche, wenn man es philosophisch betrachtet, als das Unendliche oder das Undarstellbare braucht eine Darstellungsform. Und deswegen gibt es das in vielen Religionen. Im Christentum ist es eine besondere Form der Gestalt, weil Gott sich in einem Menschen gezeigt hat, stellvertretend. Und in der Geschichte dieses Menschen, übrigens auch in den Geschichten, die dieser Mensch erzählt, Jesus von Nazareth, dann die Art, wie Gott vorgestellt wird, immer wieder neu wiederholt wird. Und deswegen ist es eben ein nahbarer Gott, aber eben auch eine Gottesvorstellung, die tief verbunden ist mit dem, was wir Passion nennen, also auch mit dem Leiden, dem Fragilen, dem Endlichen der Menschheitserfahrung und nicht das Transzendente, Großartige, Goldglänzende, was weit über uns hinausragt, sondern es gibt immer diese beiden Pole.
Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass diese Vorstellung des alten Mannes da auf der Wolke sitzend, hat mit diesem mega langen Bart, dass das ein Problem ist. Aber ist die Personalisierung an sich ein Problem? Weil ich stelle mir vor, so wie du jetzt auch Gott beschrieben hast, würde ich das so schon als fast Synonym für Menschheit begreifen, dass da so eine Personalisierung ja doch eine angemessene vielleicht Verkürzung ist von so einem doch sehr komplexen Thema oder so einer komplexen Gestalt.
Das ist eine gute alte Religionskritik, dass man denjenigen, die gottgläubig sind, vorwirft, na, ihr stellt euch, wenn man so will, die Idealform des Menschen vor und projiziert dann alles da rein, das Gerechte, das Schöne, das Gute, das Liebenswerte, um dann gleichzeitig aber auch den großen Rest der Menschheit, die das nicht glaubt, auszuschließen. Aber wenn man sich zum Beispiel diese großen biblischen Texte anguckt, dann stellt man fest, es gibt eben ganz viele Vorstellungen, wie das Göttliche ist. Und das hat eine weibliche Seite, es hat eine kindliche Seite, es hat eine zornige Seite. Es ist auch affektiv und nicht nur rational mitgesetzt. Und solange deutlich wird, dass das Bilder sind des Göttlichen und ein Bild immer durch das andere korrigiert und aufgehoben wird, finde ich es nach gerade sinnvoll, sich auch ein Gegenüber vorzustellen. Schwieriger wird es, und da hat die Kunst des Abendlandes, glaube ich, auch viel dazu beigetragen, wenn dieses Gottesbild dann als alter Vater mit weißen Haaren vorgestellt wird und all die anderen biblischen Beschreibungen des Göttlichen unter den Tisch gefallen sind.
Du hast gerade gesagt, es darf auch das Zornige geben. Vielleicht ist das schon eine Antwort auf die Religionskritik, dass es Gott ja gar nicht geben kann, weil wir uns sonst die Leitfrage nicht beantworten könnten.
Na, man könnte es auch umgekehrt sagen, dass die Vorstellung eines Göttlichen, der oder die über uns hinausweist und auch gleichzeitig der Grund von allem ist, die Frage nach dem Warum des Leidens überhaupt erst deutlich macht. Man könnte ja ganz zynisch sagen, das ist halt Schicksal, ist auch egal, so ist es eben. Aber gerade die religiöse Tradition fragt ja immer, Gott, wie kannst du das zulassen? Dass die berühmte alte Hiob-Geschichte kennen sogar auch die, die sich mit biblischen Texten nie befasst haben. Also eine Figur, die Unfassbares erleiden muss und mit Gott streitet, wie in einem philosophischen Küchentisch, aber mit großem existenziellen Ernst. Und sogar die Kreuzesgeschichte hat ja diesen Ruf, es ist ein Psalmwort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, es ist eine zutiefst religiöse Frage und der Zweifel gehört zur religiösen Existenz unmittelbar dazu. Zweifellos zu sein, würde mich erheblich irritieren, weil damit ein zynisches oder ironisches Verhältnis zu dem Leiden formuliert wird, was wir in dieser Welt und möglicherweise auch im eigenen Leben sehen.
Ich möchte noch einen Schritt kurz zurückgehen. Du hast gerade die klassische Religionskritik kurz aufgerufen, vermutlich Ludwig Feuerbach aufgerufen mit seiner Projektion, also das, der Gott als Projektion der menschlichen Natur, Gott als Idealisierung des Menschen. Ich finde, dass diese Kritik, auch wenn ich da auch verschiedene Unterkritiken dran hätte, aber kann ich schon noch relativ viel nachvollziehen, weil mir scheint es doch so, dass sowas wie Liebe oder auch Allwissenheit und auch sowas wie Allmacht natürlich etwas ist, was wir nicht erreichen können, aber doch viele Menschen danach streben und dass sich das dann in einer Person personalisiert oder in so einer Gottesvorstellung personalisiert, finde ich schon eigentlich noch eine relativ angebrachte oder zumindest nachvollziehbare Kritik, die er da formuliert hat. Du hast es ja so ein bisschen so jetzt gerade so beiseite gewischt.
Gedreht, genau. Weil ich den Kritikbegriff anders nehmen würde. Kritik bedeutet ja, die Grenzen einer bestimmten Einsicht zu formulieren und dann auch deutlich zu machen, worüber ich keine Aussagen treffe. Und Projektion kann man sehr abfällig meinen, man kann es auch bilderstürmerisch meinen, indem man immer wieder deutlich macht, die eigenen Vorstellungen des Göttlichen werden durch eine andere Vorstellung immer wieder unterbrochen. Und man darf die Kritik Feuerbachs am Religiösen nicht verwechseln mit einer Kritik an der Institution der christlichen Kirchen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich auch als Religionsphilosophin die mitlaufende Kritik an meiner eigenen Institution, übrigens auch manchmal das Leiden an mir selbst und meinen religiösen Traditionen, nicht damit verwechseln kann, wie ich von Gott rede und wie Gott sich zeigt oder wie ich ihn intellektuell oder emotional erfasse in religiösen Situationen. Diese Unterscheidung ist oft verwischt und deswegen wird das Handeln in den Kirchen verwechselt mit der Vorstellung, wie das Göttliche oder wie Gott handelt.
Aber wäre es dann nicht eine logische Konsequenz, sich von der Kirche zu lösen, also den Glauben unabhängig von der Religion zu leben?
Also in meiner Vorstellung als protestantische Theologin, als Kulturprotestantin, gibt es zwei Sachen dazu. Zum einen gibt es immer eine individuelle Religiosität und eine eigene Verbindung zu Gott, die nie aufgeht in dem, was die Kirche als Institution sagt oder ist. Auf der anderen Seite ist für mich diese religiöse Erfahrung eben nicht nur eine einsame Erfahrung, sondern eine, die geteilt ist mit einer Gemeinschaft von Menschen, die ich gar nicht kenne, die am anderen Ende der Welt leben und mit denen mich doch dieser Glaube verbindet. Und das ist ein Unterschied zu einer ganz individuellen Erfahrungen, die man ja etwa in der Meditation oder auch in Kunsterfahrungen wunderbar alleine machen kann. Und da gibt es auch viele Übergänge. Für mich ist zum Beispiel Musik oder auch die Erfahrung von Kunst eine, die immer wieder auch spirituelle Horizonte aufreißt. Aber gemeinsam ein Vaterunser zu beten und sich vorzustellen, dass vor vielen hundert Jahren und vielleicht auch noch in einigen Jahrzehnten dieses Vaterunser in vielen Sprachen dieser Welt gebetet wird, trotz all der Zweifel an diesen Aussagen, das ist etwas, was weit über meine eigene Spiritualität hinausreicht. Und deswegen ist die Institution, also wenn man so will, die Organisationsgestalt der Kirche für mich so wichtig. Als Selbstkorrektur übrigens auch.
Das berührt ja auch die Frage nach dem Verhältnis des Gemeinsamen und des Einzelnen. Also ja. Inwieweit ist die Religion und das Spirituelle eine individuelle Angelegenheit, also gerade auch in der säkularisierten Moderne? Oder inwieweit ist dann doch das auch, was du gerade beschreibst, und ich finde, das ist eine der großen Stärken auch von Religion, auch von Institutionen, tatsächlich auch jetzt im soziologischen Sinne der Institution, ja, ist das ja schon auch eine Möglichkeit der gemeinsamen Erfahrung und auch sich einordnen in eine Vergangenheit und auch in eine mögliche Zukunft jenseits des Jenseits.
Ja, und für mich ist es eben beides. Und beides gehört zusammen, beschränkt sich aber nicht, sondern wenn es gut läuft, verstärkt sich gegenseitig. Die Institutionen sorgen ja auch für die Weitergabe von Traditionen, im schlechten wie im guten Sinne, weil das der Ort ist, wo man sich auch kritisch mit Traditionen auseinandersetzt, etwa mit Vorstellungen von Gottesbildern, wie sie in Gottesdiensten lange eine große Rolle gespielt haben und wie man damit auch eine soziale Praxis stabilisiert hat, eben Frauen zu unterdrücken oder Gewalt zu legitimieren. Und auf der anderen Seite für mich uneinholbar, vielleicht eine Unterscheidung von Georg Simmel, dem Soziologen, der Anfang des letzten Jahrhunderts sich auch für solche Fragen interessiert hat, zwischen Religiosität und Religion zu unterscheiden, ohne dass man das so voneinander trennen kann. Also meine Religiosität lebt sehr von den Traditionen meiner Kirche oder von der Spiritualität meiner Großmutter, gleichzeitig von der Musik, in die ich hineinsozialisiert bin. Und das eine ohne das andere kann ich nicht denken. Ich weiß sehr wohl, dass es einen Trend dazu gibt, zu sagen, Religiosität ist Privatsache und darf sich gar nicht mehr einer Institution binden. Ich glaube aber, dass der Schatz dieser Tradition und die Auseinandersetzung mit diesen großen Traditionen und vielleicht auch die Einsicht, dass wir auf Schultern von Riesen und Riesinnen stehen, die deswegen riesig waren, nicht weil die so großartig waren, sondern weil sie ihren Glauben auch in existenziell schwierigen Situationen sehr ernst genommen haben. Eine Figur wie Dietrich Bonhoeffer oder Jochen Klepper bedeutet mir in meinem Leben mehr, als einen intellektuellen Klassiker zu lesen. Das bedeutet mir, dass der Glaube für Menschen eine Zuversicht und eine Kraft hervorbringt, die sie aus diesem Glauben erfahren und nicht, weil sie sich selber so großartig finden.
Ich nehme noch einen Schluck Tee.
Ich auch.
Ich nehme auch einen Schluck
Tee. Ich hoffe, dass der Tee euch gut schmeckt.
Der schmeckt wirklich sehr gut.
Ich finde, der schmeckt gut.
Ja, der ist ganz schön fein. Ne? Ist es denn so, dass Jesus gesagt hat, dass es ausreicht, Gott zu ehren, also statt all den Geboten und all den Ideen von einem guten Leben zu folgen?
Was Jesus genau gesagt hat, wissen wir nicht, aber die Überlieferung derjenigen, die diese Worte und Geschichten Jesu weitergetragen haben, haben eine Pointe und die ist deswegen wichtig, weil deutlich wird in diesem Doppelgebot der Liebe, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst, sind im Grunde alle Gebote enthalten und wenn man das mal durchrechnet in allen Varianten von Menschenbeziehungen, ist das ja auch plausibel zu sagen, Liebe vor allem Recht, obwohl Recht und Gerechtigkeit wichtig sind. Liebe vor allem allen Vorstellungen des nachtragenden Vermessens des Unrechts der anderen. Liebe, die gegen Kränkung hilft. Das ist aber keine einfache Liebe. Es ist keine Liebe, die im Gefühlsüberschwang funktioniert, sondern das Doppelgebot der Liebe ist durchaus eine sehr anspruchsvolle Form der Liebe, die übrigens auch die Selbstliebe mit einbezieht. Das ist etwas, was die Christinnen und Christen möglicherweise lange ihrem Umfeld schuldig geblieben sind, dass nur diejenige Person, die sich selbst annehmen und akzeptieren und lieben kann, mit all den biografischen Verletzungen in der Lage ist, andere zu lieben. Deswegen steckt in diesem jesuanischen Liebesgebot ein sehr, sehr anspruchsvolles, aber gleichzeitig auch sehr befreiendes religiöses Programm, weil es am Schluss nicht darum geht, was Leute über mich denken oder ob ich theologische Richtigkeiten gut ausspreche oder ob ich mich regelmäßig da sehen lasse, wo die Christinnen und Christen vermutet sind, sondern das ist eine andere Art des Menschen, sich auch zu sich selbst und zu den anderen zu verhalten. Und deswegen ist diese jesuanische Botschaft ja auch so kräftig geworden, selbst bei denjenigen, die es ansonsten mit dem Christentum nicht so besonders haben.
Ich muss auch sagen, das berührt mich auch sehr. Also, und dennoch sehe ich, dass wir ja immer wieder daran scheitern. Also ist es eigentlich dann ein ewiges Üben, sozusagen das Leben, ein Üben, eben dieses wichtigste Element zu erfüllen oder irgendwann näher dran zu kommen, weil wir scheitern doch täglich, oder?
Wir scheitern täglich und deswegen ist diese Dimension, die ja auch im Judentum eine große Rolle spielt, der Vergebung, der Möglichkeit, dass ich mir zusprechen lasse, ich scheitere die ganze Zeit, aber ich muss an meinem eigenen Scheitern eben nicht zerbrechen, sondern ich kann davon befreit weitergehen. Das ist diese eine große Dimension, die übrigens dann in vielen antiken Philosophien überhaupt nicht vorgesehen ist. Man muss sich anstrengen und wenn man die Tugenden nicht erreicht, ist man eben philosophisch minderwertig. Nein, sondern es wird eigentlich vorausgesetzt, dass Menschen auch an ihren eigenen guten moralischen Ansprüchen scheitern. Und dass sie da nicht zerbrechen, sondern sich immer wieder freimachen können davon, ist die eine Dimension. Und ich finde auch, dass Übung eine gute Sache ist. Das ist durchaus nicht ganz unumstritten, gerade so in den evangelischen Traditionen, aber durch Wiederholung, durch Erinnerung, durch bestimmte Rituale, durch sich immer wieder vergegenwärtigen, dass es am Schluss nicht auf meine Leistung, aber auf meine Haltung ankommt, finde ich ein wichtiges Element. Und das wiederzuentdecken, so wie Freundinnen und Freunde von mir jeden Morgen meditieren, ist für meinen Alltag sehr, sehr wichtig geworden.
Du hast ja auch letzten Monat, den kompletten November, durchmeditiert.
Genau, und auch nicht allein meditiert. Ja, absolut. Ich glaube auch, mich berührt es eben, dass wir uns gestatten dürfen, dass wir an Ideen, die wir von uns selber haben, scheitern dürfen und dass wir immer wieder quasi durch Rituale oder auch durchs Vergegenwärtigen, wie handle ich jetzt gerade in diesem Moment, uns überprüfen dürfen. Also weil es gibt Momente, da habe ich Begegnungen mit Menschen und begegne denen auf eine Art, wie ich es eigentlich nicht möchte. Und ich darf mich daran erinnern, dass das nächste Mal die nächste Begegnung anders sein darf. So. Und das, finde ich, ist eine ganz praktische Herangehensweise, eben diesen Vorsatz zu erfüllen, dass wir eben liebende Wesen sind und einander auf diese Art und Weise begegnen.
Ja, und das ist ausgerechnet die in Hannover geborene Hannah Arendt, die jüdische Philosophin, die sich ja sehr mit christlicher Theologie auch beschäftigt hat, aber auch tief verwurzelt ist in so einer säkularen Variante des Judentums, die nochmal daran erinnert hat, dass es die zwei großen Kräfte der Menschheit sind, zu verzeihen und zu versprechen. Und dieses Wagnis wird in der Theologie in vielen, vielen biblischen Facetten auch immer wieder wiederholt und gehört auch zu einer zentralen Vaterunser-Bitte. Denn ich würde schon sagen, also Religionskritik ist das eine, aber ich würde es jetzt mal in die andere Richtung formulieren. Die Kritik an so einer Optimierungskultur, in der man immer schöner, besser, cooler, möglicherweise sogar minimalistischer, spiritueller, wie auch immer sein muss. Also dieser gigantische Leistungsdruck, der gerade auf jungen Leuten ruht, ist etwas, was ich wirklich mit großer Sorge sehe, weil der Selbstanspruch, auch so wahrgenommen zu werden, dass man wirklich anerkannt ist, mittlerweile in etwas wirklich fast Diabolisches umgeschlagen ist. Und dagegen diese Art der Entspannung, also im buchstäblichen Sinne, auch der Unterbrechung, der heilsamen Unterbrechung dieser Idee von uns selbst, als müssten wir grandios sein, um uns selbst lieben zu können und um liebenswert sein zu können. Das ist ja eine der ganz zentralen, nicht nur jesuanischen, sondern biblischen Botschaften, diese Idee, dass Gott als mitgesetzter Grund meines Lebens diese Zusage schon gemacht hat. Du bist so gut, wie du bist ein Geschöpf, das meint das ja, du bist eine Beziehung zu mir und du bist gut, wie du bist. Nicht im Sinne der Entschuldigung von allem, was man tut, sondern im Sinne dieser großen Kraft, die daraus entspringt, dass meine Leistung durchaus an Grenzen stoßen können und dass das mein Menschsein aber nicht tangiert.
Das ist ein Punkt, also den Gedanken, den du gerade hast und auch den du am Anfang genannt hast, jetzt gerade, nämlich Hannah Arendt, Verzeihen und Versprechen. Also es ist ja im Grunde auch eine Einpassung in Geschichte.
Ja.
Also sowohl das Verzeihen ist natürlich nach hinten gerichtet und das Versprechen nach vorne gerichtet. Das in Verbindung auch mit deinem Argument in der Leistungsgesellschaft und Optimierungsdruck und so weiter, gibt es ja die Kopplung, dass wir in so einer Art verlängerten oder unendlichen Gegenwart leben und uns gar nicht mehr irgendwo einpassen können. Das sind alles Punkte, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und trotzdem frage ich mich, braucht man dafür Transzendenz, um diese Fragen zu beantworten? Oder reicht nicht auch, also bei mir war das dann sowas wie eine sozialistische Ethik, wenn man so möchte, also wo dann Gott oder so keine große Rolle gespielt hat. Also was ist das Spezifische daran?
Als Religionsphilosophin würde ich sagen, dass es auch sowas wie eine Sakralisierung der Humanität gibt, also wo man keine personalisierte Gottesvorstellung braucht, aber das, was du Mensch nennst, ist ja mehr als das, was man physikalisch messen kann. Und dieser Überschuss hat ja schon was, jedenfalls das physikalische Beschreiben des Menschen oder medizinischen Beschreiben oder psychologischen Beschreiben des Menschen hinausgehendes. Insofern ist auch da schon eine Dimension von Transzendenz drin. Aber nochmal zu Hannah Arendt, das Interessante an dieser Figur des Versprechens und Verzeihens ist ja, dass Hannah Arendt das verbindet mit einer Weihnachtsidee, indem sie nämlich anders als ihr Lehrer Heidegger oder ganz besonders die deutsche Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts, die ja im Grunde alles immer vom bitteren Ende interpretiert, also vom Tod, sagt, das große Vorrecht des Menschen ist doch, mit Versprechen und Verzeihen immer wieder von vorne beginnen zu können. Und das ist für sie symbolisch geworden in dem Kind in der Krippe, in dieser Botschaft Gottes, in dieser hilflosen Kreatur, völlig kontingent in die Zeit geworfen, immer wieder diesen Neuanfang des Menschen zu ermöglichen. Das ist ihre Interpretation der Weihnachtsgeschichte. Sie nennt das dann die Orientierung an der Natalität, also am Geborensein, was übrigens ja durchaus auch eine feministische Pointe hat. Und dieser Geist, dass Neuanfang möglich ist, als Zeichen der Weihnachten, der Weihnachtszeit für säkulare Menschen wie für religiöse Menschen, scheint mir gerade in diesem Jahr notwendiger denn je, ehrlich gesagt. Und die Neigung, ganz besonders in Deutschland, die Welt von hinten zu deuten, also vom Abgesang, von der Apokalypse nach gerade, davon, dass sowieso alles ganz furchtbar endet, wird an dieser Stelle unterbrochen. Seine extrem apokalypse-kritische Geschichte im Kirchenjahr, diese Weihnachtsgeschichte, weil einfach mitten im Chaos alles nochmal an einem neuen Punkt beginnt mit einem großen Versprechen Gottes. Ich halte zu meiner Menschheit. Und vor dem Hintergrund ist auch das Weihnachtsfest ein philosophisches Abenteuer.
Ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, Petra Bahr. Wir wünschen auch dir frohe Weihnachten in diesem Sinne.
Das wünsche ich euch auch und danke für diese schöne Zeit am Küchentisch.
Und danke auch. Danke. Tschüss.
Das war ein schönes Gespräch mit Petra Bahr.
Sehr schön.
Ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber der erste Impuls, den ich habe, wo ich gern ansetzen würde, ist die Musik. Ich mache ja auch ganz viel Musik und ich habe wirklich mal einen Moment gehabt, der für mich nicht erklärbar ist, aus dem ein Lied entstanden ist. Ich saß auf einer Wiese mit einem Kollegen, der Gitarre gespielt hat und habe einen Song geschrieben. Und ich war mir danach sicher, dass nicht ich aus diesem Lied spreche, sondern jemand anderes, eine tote Person. Also in dem Lied geht es darum, dass jemand zu uns spricht und sagt, auch wenn ich nicht mehr da bin, ich bin hier. Ich bin noch versteckt zwischen all der Natur, zwischen den Bäumen, unter den Blättern. Du kannst mich sehen und deine Tränen sind okay, aber du brauchst sie nicht vergießen, weil ich bin noch da. Und dieser Text, der floss so aus mir raus.
War das eine bestimmte Person? Also oder
nee, es war keine bestimmte Person. Es war eine unbestimmte Person und ich habe danach haben wir den dann aufgenommen und ich muss auch manchmal, wir haben den noch nicht veröffentlicht, aber ich habe den schon live gespielt und ich muss immer ein bisschen weinen und bin aber auch total sicher, dass es etwas gibt, was ich mir nicht erklären kann. Und das hat sich bei mir in der Musik gezeigt, weil sie hat ja gesagt, Musik ist für sie eine spirituelle Form. Und das erlebe ich auch so. Wenn ich mich da komplett, wenn ich alles loslasse, also auch eben das Intellektuelle weglasse, das passiert da, dann passieren Dinge, die irgendwie magisch sind.
Musik ist ja so wie du es jetzt beschreibst, hat es ja in dem Fall für dich was Spirituelles gehabt. Aber ist nicht Musik letztlich einfach nur, in Anführungszeichen, nur etwas Sinnliches? Und ist das Sinnliche nicht sozusagen das Gegenstück zu dem rational Erfassbaren? Also ist es sozusagen angemessen, das Sinnliche gleichzusetzen mit sowas Spirituellen? Oder ist das Sinnliche nicht einfach sinnlich?
Mir würde das komplett ausreichen. Also ich wäre damit einverstanden, das auch als das Sinnliche zu begreifen. Mir ist ehrlich gesagt der Begriff dafür auch ein bisschen egal. Es ist auf jeden Fall eine sinnliche Erfahrung, aber es ist auch eine Erfahrung, die sich nicht erklären lässt für mich. Woher kommen diese Worte? Sie kommen irgendwie aus mir, vielleicht aus einem Gedächtnis, was wir ja epigenetisch eventuell irgendwie erklären können oder so. Oder sie sind in mir sowieso auch schon in diesem Leben entstanden und die Musik bringt mich dazu, sie zu Papier zu bringen. Sich aber dem hinzugeben, das hat für mich auf jeden Fall auch eine spirituelle Komponente. Petra hat ja auch gesagt, der Mensch ist nicht nur Biologie, er ist mehr. Er ist eben auch sinnlich. Oder spirituell? Fragezeichen.
Ja, und er ist nicht vereinzelt. Und das ist ja genau der Punkt, an dem sie mich dann auch abgeholt hat mit ihrem Verständnis, was ich für mich übersetzen würde, doch als ein sehr humanistisch geprägtes Verständnis von Gott. Es kommt ja nicht von ungefähr. Sie ist ja auch Philosophin und hat sich auch intensiv mit Kant auseinandergesetzt. Das ist schon etwas, mit dem ich mich anfreunden kann, weil es uns entlässt aus dieser Verlassenheit. Also wir sind dann nicht mehr nur das einzelne singuläre Wesen, das sich optimieren muss und das nur ist, weil es selbst ist, sondern es kann sich einfassen in etwas Größeres, etwas Breiteres. Das kann auch rechtsgewendet werden, wenn es dann ausschließend wird und sich auf ein bestimmtes Volk zum Beispiel bezieht. Das ist ja auch so ein Verständnis davon, sich in etwas Größeres zu fassen. Aber ich würde eben denken, dass gerade bei Religion diese Stärke darin besteht, dass es potenziell etwas Universelles hat und dass eben alle dazugehören können. Und da ist aber wiederum, finde ich, genau die Problematik auch von Religion, weswegen ich da einfach keine Entscheidung finde, wie ich dazu verhalten soll. Weil einerseits hat es was Universelles, andererseits ist es eben nicht nur universell, sondern hat auch das Verständnis, allumfassend sein zu wollen. Und man kommt nicht so richtig raus aus diesem Problem, wo verläuft die Grenze zwischen den Menschen, wenn wir uns über Religion oder mit Religion auseinandersetzen.
Das Philosophon.
Sie haben eine neue Botschaft.
Edith Stein, deutsche Philosophin. Gott ist die Wahrheit. Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht.
Das Zitat stammt von Edith Stein. Edith Stein war auch eine Ordensschwester. Sie ist im KZ Auschwitz-Birkenau gestorben. Sie war Philosophin, Frauenrechtlerin und auf der Suche nach der Wahrheit. Nee, sie hat die Wahrheit schon gefunden, ne?
Ja, sie hat sie gesucht. Vermutlich, oder sie ist ihr dann begegnet. Große Diskussion. Also ob die Phänomenologin Edith Stein, die sie ja war, also sie war Schülerin von Husserl, war stark mit der Phänomenologie verbunden, also mit einer philosophischen Richtung, die sagt, dass wir die Wahrheit erkennen müssen, wie sie wirklich ist, unabhängig von unseren Vorannahmen, also versuchen wirklich das Phänomen als solches zu begreifen, da uns reinzubohren und dann die Wahrheit dort zu finden. Und so, das kann man schon fast sagen, gibt eine gewisse Kohärenz bei ihr, hat sie dann irgendwann Gott gefunden, obwohl sie eigentlich so gar nicht so stark, also sie ist ja Jüdin in der jüdischen Tradition, ihre Mutter war relativ gläubig, sie hat sich schon damit auseinandergesetzt, aber jetzt nicht so tief drin in der Spiritualität und Religiosität, aber hat sie dann relativ schnell gefunden.
Also wer die Wahrheit sucht, wer sich interessiert, wer wissen will, wer philosophiert, der wird Gott finden? Ist das das, was sie sagt? So verstehe ich das. Gott ist die Wahrheit. Und wer die Wahrheit sucht, wer sich Fragen stellt, wer wissen möchte, warum wir sind, wer wir sind, wie wir sind, wer sich all diese Fragen stellt, der sucht eigentlich nach der Antwort. Und die Antwort ist Gott. Das ist das, was sie sagt.
So hat es interessanterweise Husserl selbst auch mal gesagt, in einer ähnlichen Form. Ich bin in der Recherche jetzt für unsere Folge auf ein Zitat noch von ihm gestoßen. Das hat er in einem Gespräch gesagt mit einer Schwester. Adelgundes Jäger-Schmidt hieß die Schwester. Und da sagte er, das Leben des Menschen ist nichts anderes als ein Weg zu Gott. Ich versuche dieses Ziel ohne theologische Beweise, Methoden und Stützpunkte zu erreichen, nämlich zu Gott ohne Gott zu gelangen. Ich muss Gott gleichsam aus meinem wissenschaftlichen Dasein eliminieren, um den Menschen einen Weg zu Gott zu bahnen. Das ist, denke ich, ein Gedanke, der vermutlich auch bei Edith Stein eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist eigentlich philosophisch ein klassisch phänomenologischer Gedanke, den er hier hat. Also ohne die Vorannahme, ich suche jetzt genau nach diesem, dann die Wahrheit, in dem Fall also mit Edith Stein, die Wahrheit oder Gott eben zu finden.
Also wird Gott dir auf jeden Fall auch begegnen, Sebastian, weil du bist ja auch ein Suchender, oder? Du wirst, naja, oder suchst du Gott?
Aber ich bin ja kein Phänomenologe. Das ist das Problem. Wenn ich Phänomenologe wäre, würde ich wahrscheinlich das so sehen. Weil es in der Tat gibt es nicht nur Edith Stein, sondern es gibt relativ viele, die in der phänomenologischen Tradition waren, die dann zum Christentum den Weg gefunden haben. Viele zum protestantischen, Edith Stein in dem Fall ja zum katholischen. Aber trotzdem gibt es da eine relativ enge Verbindung. Ich denke, den Gedanke, den ich ja gerade von Husserl genannt habe, der zeigt schon, dass es da eine gewisse Bahn in die Richtung geht. Und Simone Weil zum Beispiel, die auch aus einer jüdischen Tradition kommt, auch Phänomenologie als Fokus hat, die sagt, dass wir nicht nach der Wahrheit suchen sollen, sondern die Wahrheit wird zu uns kommen. Also wir müssen warten, wir müssen uns üben, da muss ich jetzt gerade wieder an Petra denken, wir müssen uns üben in Warten auf Wahrheit. Also sie ist gegen das überaktive Suchen. Die wahre Suche ist ein Erwarten, ein jederzeit bereit sein. Und ja, dann ist es jetzt im sehr katholischen Sinne, dann hat man dann die Erfahrung, man sieht dann Gott oder du auf der Wiese liegend, schreibst dann dieses Lied, weil Gott dir sagt, ich bin hier übrigens hinter dem Baum.
Aber ich kann mit diesem Warten übrigens auch was anfangen, während man übt. Weil, also es bedeutet für mich nicht das Warten darauf, dass man etwas bekommt dafür, dass man etwas tut, sondern das Loslassen der Erwartung. Also so verstehe ich das. Das Loslassen der Erwartung einer Belohnung für das Üben beispielsweise. Also wenn ich meditiere, dann habe ich manchmal so ganz schöne Gefühle und so. Dann kribbelt es überall in meinem Körper und auf der Kopfhaut. Wenn ich diese Erwartung habe, dann funktioniert das eigentlich nicht. Also ich meditiere um des Meditierens willen, um des Übens willen und erwarte aber nicht die Belohnung dafür. Also das aktive Suchen, das Graben nach dem Schatz ist das eine, aber das Praktizieren ist was anderes. Und Edith Stein war ja auch Ordensschwester, wir haben es vorhin von Petra gehört. Es gibt im Kloster bestimmte Abläufe, Rituale, die immer stattfinden. Und das ist sozusagen dann die Übung. So. Und damit kann ich irgendwie schon was anfangen. Ich frage mich aber, warum, und das ist ja unsere Frage, suchen wir denn überhaupt? Und warum, also unsere Frage ist, warum gibt es Gott? Ich würde auch sagen, warum suchen wir nach Gott? Warum brauchen wir Gott? Also warum unbedingt? Du hast vorhin gesagt, dieses Gemeinschaftliche, das ist was, was dich berührt, ne?
Naja, und das aus der, also die historische Dimension. Also sich nicht nur in der Gegenwart zu verlieren, sondern auch eine Vergangenheit und eine Zukunft zu kennen. Das ist etwas, was die Religion schon bereitstellt und auch so etwas wie Glauben bereitstellt, was aber aus meiner Sicht jetzt nicht zwingend religiös sein muss, sondern es kann eben auch eine andere, auch Weltauffassung oder auch Weltanschauung sein. Weltanschauung ist ja als Begriff ein bisschen negativ behaftet. Ich würde trotzdem sagen, dass ein Blick auf die Welt und auch ein philosophischer Blick auf die Welt einen schon ganz gut settelt.
Ja, und ich würde sagen, wir brauchen Gott oder warum gibt es Gott? Ich würde es beantworten mit, weil wir miteinander verbunden sind, weil wir miteinander verwoben sind. Darum brauchen wir Gott und darum gibt es so etwas wie Gott oder eine göttliche Instanz. Und die kann für mich irgendwie tatsächlich, da würdest du wahrscheinlich dann sagen, das ist schwierig, aber aussehen, wie sie will. Also sie braucht gar keinen Aussehen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich, wie meine Mama es gesagt hat, in uns und um uns herum. Und ich glaube auch, dass wir uns gar nicht so unabhängig davon machen können, wie wir sozialisiert sind, wie sich der Glaube oder Glaube an sich in uns verankert oder eben
absolut
auch nicht.
Das ist, glaube ich, ganz zentral. Es ist ja kein Zufall, dass in einer Region, in der das Christentum stark ist, viele Menschen dann eher christlich geprägt sind. Und in anderen Regionen ist das dann vielleicht eine andere Religion. Also da spielt Tradition ja eine unmittelbare Rolle. Ist ja ganz eng verknüpft. Also wenn wir über so etwas wie eine gemeinsame Vergangenheit nachdenken, dann ist es auch eine gemeinsame Tradition eines Buches oder einer Person, über die man die ganze Zeit spricht. Über was ich auch die letzten Tage in Vorbereitung länger nachgedacht habe, ist, was es eigentlich mit dem Begriff des Glaubens auf sich hat. Also Glauben ist ja doch relativ nah an so etwas wie Religiosität und Gott. Also als ich noch Zeitungsredakteur war, habe ich den Leuten immer rausgestrichen, wenn sie geschrieben haben, ich glaube, dieses und jenes ist so und so. Oder ich glaube, es wird sich so und so entwickeln, weil ich gesagt habe, wir sind ja nicht, das ist kein religiöses Magazin, sondern wir machen hier harte Analyse, da hat Glauben nichts da zu suchen. Und jetzt habe ich aber nochmal in der Vorbereitung auch nochmal ein bisschen geguckt, auch in der eher marxistischen Tradition. Es gibt zum Beispiel das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus, in das ich immer mal wieder reingucke. Da gibt es einen sehr schönen und ausführlichen und auch wirklich sehr kenntnisreichen Beitrag von Jan Rehmann zum Begriff des Glaubens. Und der versucht, den Glauben zu retten. Und ich habe das für mich dann so nochmal so verstanden, dass Glaube eben nicht an Gott oder Religion gekoppelt sein muss, sondern es gibt auch in einer auch linken Tradition den Glauben an eine andere Welt, den Glauben an eine bessere Welt, den Glauben an eine, wenn man so möchte, auch menschlichere Welt. Wir haben ja ganz am Anfang unseres Podcasts mal über Ernst Bloch gesprochen. Und Ernst Bloch war auch einer, Marxist, aber auch einer, der, ja, manche sagen, dass er doch ein bisschen was Predigendes hatte, aber der sich genau auch mit solchen Fragen der Utopie und der Hoffnung und so auseinandergesetzt hat. Und gerade bei ihm war das auch, dass er gesagt hat, das verbindet Religion und auch eine politische Auffassung, nämlich eine Intention nach einer besseren Welt. Und ich denke, das ist schon etwas, was wir mit so einem Begriff wie Glauben fassen können. Also den Glauben daran, dass es anders gehen kann. Wir wissen nicht, dass es anders gehen wird. Dafür ist die Geschichte zu offen und es ist umkämpft. Und wir wissen nicht, ob die Menschheit in 100 Jahren noch existiert oder in 1000 Jahren vielleicht existiert. Aber wir haben den Glauben daran, dass es sein kann und dass es besser sein kann als jetzt.
Ja, und wenn es diesen Glauben nicht gäbe, dann würden wir vielleicht nicht ins Handeln kommen und uns auch nicht Wissen aneignen. Ich finde das zu sagen, ich glaube etwas, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe vielleicht auch darauf, dass das absolut legitim ist. Und ich glaube, dass wir dadurch, dass wir Hoffnung haben und Dinge uns ersehen, dass wir dadurch auch naturwissenschaftliche Aspekte voranbringen. Wenn wir daran glauben können, dass wir Krankheiten oder wir konnten daran glauben, dass wir Krankheiten heilen können, das glauben wir immer noch. Deshalb gibt es Forschung. Also der Glaube kann auch etwas sein, was uns beflügelt, oder?
Aber er muss auch eine reale und auch eine materielle Entsprechung haben. Also wenn wir nur hoffen und wir haben gar keinen Bezug mehr dazu, also weil wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass sich irgendwas verbessern wird, dann ist das eine Hoffnung, die in sich verpufft. Ein Glaube braucht so etwas wie Vertrauen. Also ein Vertrauen daran, dass es anders sein kann und dass es auch Möglichkeiten gibt, es zu verändern.
Und ein Handeln. Und
das aber das Handeln setzt ja voraus, dass du das Vertrauen hast, dass dein Handeln etwas bringt. Also weil wenn du denkst, dass dein Handeln sowieso gar nichts mehr bringen wird.
Aber dann hast du ja keine Hoffnung mehr.
Also, ja genau, das meine ich ja. Und deswegen braucht es eine reale Entsprechung in der, also im Hier und Jetzt. Also bei Bloch gibt es das auch, dass es so im Hier und Jetzt auch schon Elemente gibt des Kommenden, an dem du dich festhalten kannst und an dem du auch siehst, das sind Möglichkeiten für eine andere Gesellschaft. Und das brauchst du. Also du kannst, wenn du gar keine Hoffnung mehr hast, dann wirst du auch nicht mehr handeln.
Genau, und deshalb glaube ich, dass der Glaube und die Hoffnung auch antreibend sein können, dass sie uns auch weiterbringen können. Wenn wir den Glauben und die Hoffnung auf eine Art und Weise einsetzen, die unserer Gesellschaft zuträglich ist und nicht als ausschließendes Element. Also wenn ich glaube für die gesamte Menschheit oder für die Menschlichkeit, ist es etwas anderes, als wenn ich gekoppelt an eine bestimmte Religion nur für meine Gruppe Hoffnung haben möchte und nicht für die gesamte Menschheit.
Ja, das würde ich jetzt voraussetzen, dass wir sozusagen universell denken und dass wir es jetzt nicht ausschließend nur eine kleine Gruppe oder ein Volk oder sowas, sondern dass wir das universell denken. Und trotzdem würde ich widersprechen, dass die Hoffnung und der Glaube allein nicht reicht, sondern die Hoffnung und der Glaube braucht eine gewisse Chance der Realisierung. Sonst funktioniert es nicht.
Die andere Seite.
Moin Moin, ich bin Daniel Schmidt, 40 Jahre und Wirt vom Elbschlosskeller. In zweiter Generation von meinem Vater hat mein Opa da schon gesessen und gesoffen. Mein Sohnemann sagt, er will das Gleiche machen, nicht sitzen und saufen, aber den Keller. Also ich habe einmal das große Glück gehabt, dass ich immer schon einen Draht nach oben hatte, einfach durch eine ganz tolle und liebevolle Urgroßmutter, die Gabe hatte, unter anderem Gürtelrosen und Warzen wegzusprechen oder zu heilen. Dementsprechend hatte ich immer schon irgendwie so einen Draht, habe mich aber eher so mit Esoterik auseinandergesetzt. Ich fand Buddhismus eine ganze Zeit lang ganz toll. Nach wie vor immer noch, so die Lebenseinstellung finde ich großartig. Das ist aber eben nicht mein Weg. Seit ich 14 bin, habe ich Drogen konsumiert. Und ich war immer psychisch und geistig und auch körperlich immer so gefestigt und von mir überzeugt, dass ich nie gedacht hätte, dass das in meinem Leben irgendwann mal zum Problem werden kann. Ich habe dann auch ganz, ganz, ganz heftige Sachen erleben müssen. Ich habe eine kleine Tochter, eine kleine Schwester und meinen Vater in ganz kurzer Zeit verloren. Dann habe ich weiterhin konsumiert und es gibt halt einige Drogen, die sind emotionale Verstärker. Und wenn es dir dann eigentlich eher scheiße geht, ja, dann geht es dir eben noch beschissener. Naja, bin dann in eine ganz ätzende Lebensphase gerutscht, die ging auch eine ganze Zeit lang, hatte eine drogeninjizierte Psychose tatsächlich. Und irgendwann war es dann so, dass ich auf dem Silbertablett mir all die Dinge angeboten haben, die ich eigentlich alle von mir fernhalten wollte. Ich war eine Zeit lang im Milieu, ich hatte meine Frau in der Herbertstraße, ich war in einem Rockerclub, in einer Bruderschaft, richtig Full-Member auch in einem Rockerclub, in einem Bekannten. Ich war 10 Jahre Hooligan, so habe also all die Sachen durch, die man nicht unbedingt als christliche Tugenden bezeichnen würde. Und dann gab es dann eine Situation, da bin ich dann mit meinem Onkel in einen Gottesdienst hier auf der Reeperbahn, in Susi Schober. Gottesdienste sind nie was für mich gewesen. Ich bin ein Mann Gottes, kein Mann der Kirche und kein Mann der Religion. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ja, und bei dem Gottesdienst hier auf dem Kiez hat es dann halt für mich gepasst. Ja, und jetzt möchte ich davon nie wieder weg. Ja, so Jesus ist auf jeden Fall mein Weg. Als ich das dann gewagt habe, doch das erste Mal eine Gemeinde zu betreten, was ich nach wie vor auch, als ich dann zum Glauben gefunden hatte, nicht machen wollte, weil ich mir dachte, so im Wald bin ich der Schöpfung 10-mal näher, beten kann ich für mich auch in der Sauna oder morgens in meinem Hundespaziergang, dann, dafür brauche ich das alles nicht. Und meine Gemeinde, die auf mich angewiesen sind, die habe ich alle im Elbschlosskeller. Ne? Das war immer so mein Gedanke. Dann gab es das aber tatsächlich, dass ein Stammgast von mir, auch ein heftiges Problemkind, Riesenherz, ganz trauriges Schicksal, ist ja bei fast allen da. Von dem die Schwester, die hat mich irgendwann angerufen und sagt, hey, komm mal zu uns in die Gemeinde. Und ich dachte erst so, du bist der Fremde und was laberst du mich hier voll und so. Und ich bin dann doch dahin, ne, und saß dann vor dieser Gemeinde, hab mich 20 Minuten nicht getraut reinzugehen, saß so auf dicken Macker mit lauter Musik im Auto, Kaugummi kauen, war ein bisschen befremdlich, bin dann reingegangen und ich habe von 1,5 Stunden Gottesdienst 45 Minuten Tränen geweint. Es hat so viel in mir gelöst, es hat so viel bewegt. Dieses Gefühl, diese Zerrissenheit, dieses Unverständnis, die Wut, die Trauer, das war alles weg. Das war weggeblasen. Ich bin wie ein neugeborener Mensch da rausgekommen. Ich durfte ab da an, und das ist bis jetzt nach wie vor so, wieder bedingungslos lieben und bin dadurch einfach die bessere Variante von mir selbst.
Das war Daniel Schmidt. Ich habe ihn getroffen in der Nähe des Elbschlosskellers, der eine Seitenstraße von der Reeperbahn ist. Nicht im Elbschlosskeller, sondern wir waren eine Suppe essen.
Das ist schön. Er hat gesagt, der Elbschlosskeller war auch eine Art Gemeinde. Er hat Gemeinden, ich nenne das jetzt einfach mal so, an ganz vielen verschiedenen Orten gefunden. Im Rockerclub, jetzt dann in der Kirche. Und ich finde es interessant, dass er sagt, dass bei ihm im Elbschlosskeller Leute zusammengekommen sind mit verschiedenen Schicksalsschlägen. Und er selber hat ja auch so Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Und der Glaube als Ort quasi des Trostes oder als ja als hoffnungsgebender Moment, wenn es wirklich ganz, ganz schlecht läuft im Leben für Menschen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben.
Ja, aber vor allem einer, der nicht, zumindest bei ihm nicht, nur vereinzelt funktioniert. Das ist ja, berührt ja im Grunde die Diskussion, die sich auch durch jetzt die ganze Folge zieht. Also das Verhältnis von gemeinsam und einzeln, von Individualität, von Universalität. Und er sagt ja, klar, er dachte, der Elbschlosskeller ist seine Gemeinde, aber das hat ihm das nicht gegeben. Es hat ihm dann erst die tatsächliche sozusagen christliche, also in dem Fall ist es eine freikirchliche Gemeinde in Hamburg gegeben, wo er dann die Hälfte der Zeit dann geweint hat und wo dann alles so von ihm abgefallen ist, diese ganze Zerrissenheit, was er da am Schluss beschreibt. Also da brauchte er schon das Gemeinsame und eben nicht das Einzelne, morgens mit dem Hund mal eine Runde beten oder sowas.
Und genau, nicht in der Natur sein, was ich zum Beispiel auch ein total spirituelle Momente finde, wenn ich in der Natur bin und über mir so Baumwipfel wehen oder ich bin am Meer oder auf dem Wasser oder so, dann habe ich schon irgendwie so Momente, wo ich denke, das ist jetzt so ein Moment, der wirklich geradezu heilig ist oder so. Und da sagt er ja, nee, genau, es ist eben diese Gemeinschaft, auch die. Also man kann ja noch nicht mal sagen, es ist das Ritual, ne? Weil das wäre jetzt ein Argument gewesen, was ich vielleicht vorgebracht hätte, wenn er gesagt hätte, ich war jetzt 20 Mal in dieser Kirche, aber er sagt, beim ersten Mal ist er in Tränen ausgebrochen. Da kann man nicht sagen, es ist dieses Ritualisierte, was einen sozusagen diese Geborgenheit gibt oder man eben Emotionen spürt in der Gruppe, weil man sich kennt oder so, sondern es war irgendwie wie so eine Initialzündung oder so. Aber hätte das nicht auch was anderes sein können? Also
hätte sicher, aber in dem Fall warst du. Ich würde schon denken, dass das auch ein Ritual ist, selbst wenn er das zum ersten Mal erlebt. Also ein Gottesdienst ist ja ein Ritual, auch wenn du das zum ersten Mal erlebst. Also ich habe noch nie einen erlebt, aber ich stelle mir vor, dass
warst
das so ist.
Warst du wirklich noch niemals in der Kirche?
Nein, also ich war in Kirchen, guck sie mir auch an und so, aber ich war nie beim Gottesdienst, nein. Ich
also wollte es immer mal machen. Noch nicht mal an Weihnachten?
Nein.
Vielleicht gehen wir einfach mal gemeinsam in die Kirche und gucken mal, was passiert. Also mich würde auch interessieren, was mit mir passiert.
Ja, Daniel hat sich auch schon gefragt, ob er mich mal mitnehmen soll. Ja, vielleicht, naja, mal sehen. Aber ich finde schon einen Punkt, der mich doch hier beschäftigt und den wir jetzt auch bei Daniel gehört haben, den wir auch bei Petra gehört haben, schon diese Gedanken des Gemeinsamen. Und wenn ich da jetzt nochmal das zurückkopple an diesen Glaubensbegriff, ich habe jetzt noch ein Zitat aufgeschrieben, über das ich gestern auch länger nachgedacht habe, und zwar von Helmut Gollwitzer, evangelischer Theologe und Sozialist, beides irgendwie, und auch Wegbegleiter von Rudi Dutschke.
Geht beides irgendwie.
Ja, geht irgendwie alles. Und dann auch noch Rudi Dutschke, der ja irgendwie auch, also klar, 68er war, aber auch religiös. Und der Gollwitzer sagte, ich habe das Zitat auch aus diesem Beitrag von Jan Rehmann zu Glauben aus dem historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, da steht es dann, dass Glaube ist eine soziale Praxis als, Zitat, vertrauendes, durch Vertrauen ermöglichtes und sinnvoll gewordenes Tun, das auf ein verändertes Zusammenleben abzielt. Da steckt doch vieles drin von dem, was wir jetzt heute auch mit Petra diskutiert haben und was wir auch zu zweit diskutiert haben, nämlich, dass der Glauben schon etwas braucht, das man als Vertrauen oder so bezeichnen könnte. Ein Vertrauen in ein Zusammenleben. Also du kannst das, was du verbessern möchtest, nur verbessern, wenn du auch denkst, es ist verbesserungsmöglich. Also es gibt die Möglichkeit der Verbesserung. Ohne die geht es nicht.
Wenn du das glaubst.
Ja. Ja, das war eine intensive Folge.
Hast du ein Fazit für dich? Also so gehst du anders aus dieser Folge heraus, als du reingegangen bist, dein Glauben oder Nicht-Glauben betreffend?
Es ist schön, am Schluss zu sagen, ja, es hat sich etwas verändert, aber es wäre gelogen.
Ja, geht mir ähnlich. Es war trotzdem schön, mit dir diese Folge aufzunehmen und mit Petra Bahr und, ja, und Daniel Schmidt, der uns auch noch viel mitgegeben hat. Vielen Dank.
Und Edith Stein,
natürlich.
Ja, eine intensive Folge über Gott, den Glauben, Religion geht zu Ende.
Die Hoffnung, die Liebe. Und wir feiern ja jetzt das Fest der Liebe.
Weihnachten als philosophisches Abenteuer, Petra Bahr, das merke ich mir.
Wenn ihr möchtet, feiert mit und wir wünschen euch eine schöne, besinnliche Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
Wir haben noch einen Hörspieltipp für euch. In Beste Freundinnen Forever geht es um drei Freundinnen über 60, die aus alter Verbundenheit einen abenteuerlichen Roadtrip zu einem Musikfestival in England machen. Eine herzerwärmende Serie irgendwo zwischen Abenteuer und Freundschaft. Ich kann euch einige unerwartete Wendungen versprechen. Lachen und Tränen und ein klappriges Wohnmobil. Hört mal rein, ihr findet es in der ARD Audiothek.